ARD.
HR Info. Das Thema.
Fit für Verteidigung? 75 Jahre NATO.
Zunächst also als Abwehr gegen die Sowjetunion gedacht, dann fiel der eiserne Vorhang, die Sowjetunion ging unter und alle glaubten an eine friedliche Welt in einer Kooperation mit Russland. Nun aber steht das transatlantische Militärbündnis seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 unter Druck. Aber auch das Szenario einer zweiten Amtszeit Donald Trumps bereitet der Allianz durchaus Sorgen. Ich habe mit Ulrich Kühn gesprochen über die NATO von heute. Er arbeitet am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Direkt nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, da wirkte die NATO mit einem Mal stärker als zuvor, wurde größer, die Ostsee quasi zu einem NATO-Meer. Von obsolet oder hirntot war plötzlich überhaupt nicht mehr die Rede. Jetzt zum Jubiläumsgipfel, die NATO. Wie stark oder wie schwach sehen Sie das Bündnis heute?
Nun, eines muss man ganz klar sagen, die NATO hat im Jahr 2022 durch den russischen Überfall auf die Ukraine einen Energieschub bekommen. Einen Energieschub, wie es ihn seit Jahrzehnten nicht gegeben hatte und mit dem wohl auch niemand gerechnet hatte. Und derjenige, der dafür verantwortlich ist, das ist Wladimir Putin, der hat dafür gesorgt, dass es in Europa den größten Krieg seit Ende des Zweiten Weltkrieges gibt. Der hat dafür gesorgt, dass die NATO-Staaten wieder deutlich mehr Geld in ihre eigene Verteidigung investieren. Er hat dafür gesorgt, dass zwei neue Bündnismitglieder dazugekommen sind mit Finnland und Schweden. Und er hat dazu eben auch beigetragen, dass die NATO wieder einig ist und dass sie auch wieder eine Aufgabe vor Augen hat, nämlich das Bündnisterritorium schützen und gleichzeitig die Ukraine nach Kräften finanziell und militärisch zu unterstützen.
Dann schauen wir uns mal an, ob das Ganze eigentlich angehalten hat. Fangen wir vielleicht mal mit dem Geld an. 2% des Bruttoinlandsproduktes wollen die Mitgliedstaaten aufbringen für die Verteidigung. Das wurde als Mindestziel ausgegeben und auch so vereinbart. Jetzt kam der deutsche Verteidigungsminister, wie man hört, was betröppelt und kleinlaut aus den jüngsten Haushaltsverhandlungen in der Ampelkoalition heraus. Steht die NATO mittlerweile nur noch verbal sehr weit oben auf der Prioritätenliste? Hat der Enthusiasmus wieder ein bisschen nachgelassen?
Nein, das sehe ich nicht so. Es ist so, dass die NATO gezwungenermaßen einerseits, weil Trump schon während seiner ersten Präsidentschaft die Daumenschrauben verbal angezogen hat, dass die NATO-Mitglieder angefangen haben, mehr Geld in die eigene Verteidigung zu investieren und dieses sogenannte 2%-Ziel zu erreichen. Und Putin hat dann natürlich letztlich das Fass zum Überlaufen gebracht mit seinem Krieg gegen die Ukraine. Und wir sind inzwischen an einem Punkt, wo 18 Länder der NATO, und dazu zählt dieses Jahr auch erstmals die Bundesrepublik Deutschland, das 2%-Ziel erreichen. Deutschland wird das auch, zumindest wurde das versprochen, in den kommenden Jahren erreichen. Das heißt, da befindet sich die NATO auf einem guten Weg. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo alle Länder diese 2% auch wirklich ausgeben für Verteidigung. Und da kommen schon die nächsten Forderungen aus Washington, aber auch aus anderen NATO-Ländern, die sagen, man bräuchte 3% oder vielleicht sogar 3,5%.
Ja, und gleichzeitig erleben wir, dass die NATO ja sehr heterogen ist. Die NATO-Staaten sind ja sehr unterschiedlich ausgerichtet und aufgestellt. Da gibt es Staaten, die sehr eigene Interessen verfolgen, auch schon mal gerne Richtung Russland schielen. Wie gefährlich ist das für den Zusammenhalt und die Schlagkraft des NATO-Bündnisses?
Bei 32 Mitgliedern wird man natürlich unterschiedliche Meinungen haben und man hat auch unterschiedliche Wahrnehmungen in der Bedrohung durch Russland. Es ist klar, dass Länder wie beispielsweise die drei baltischen Staaten wie Polen eine andere Bedrohungswahrnehmung durch Russland haben als beispielsweise Spanien, Italien oder Portugal. Und da gilt es eben, dass man die entsprechende Führung in der NATO hat, um hier einen Konsens herzustellen. Und diese Führungsmacht, das war in den letzten Jahren wieder ganz deutlich die USA unter Präsident Joe Biden. Aber ob das so weitergehen wird, das steht jetzt in Frage, denn es droht natürlich eine zweite Präsidentschaft durch Donald Trump.
Mit unabsehbaren Folgen oder lässt sich im Moment einschätzen, ob die Vereinigten Staaten stark in der NATO vertreten bleiben werden, wenn Donald Trump Präsident werden sollte?
Ich denke, das ist völlig offen. Auch in Washington und auch innerhalb der Republikanischen Partei gibt es da widerstrebende Interessen. Wo man sich aber bei den Republikanern einig ist, ist, dass die Hauptbedrohung für die USA nicht Russland, sondern es ist China. Und dort solle laut der Strategen in den republikanischen Zirkeln eben auch das Hauptaugenmerk der Amerikaner in den nächsten Jahren liegen. Wir müssen priorisieren. Wir priorisieren Asien, wir priorisieren China und die Europäer, die müssen sich um ihre eigene Sicherheit kümmern. So eine Art Arbeitsteilung, wo die Europäer sich um die europäische Sicherheit kümmern, weil sie gar nicht die Fähigkeiten hätten, irgendwie Truppen nach Asien wirklich zu verlegen und gerät. Und dann die USA, die sich eben hauptsächlich auf China fokussieren. Und das bringt natürlich für die Europäer eine ganze Reihe von Problemen mit, denn Europa ist momentan nicht an dem Punkt, wo es einig genug wäre, beziehungsweise die militärischen Fähigkeiten gepoolt zusammenführen könnte, um hier Russland wirklich auch Paroli bieten zu können.
Vor 75 Jahren wurde die NATO, das Nordatlantische Verteidigungsbündnis, in Washington D.C. gegründet. Wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und als Schutz vor der neuen Supermacht jenseits des Eisernen Vorhangs der Sowjetunion. 75 Jahre später steht die NATO wieder in einer Konfrontation, einer Bedrohung. Diesmal ist es Russland. Russlands Überfall auf die Ukraine hat die NATO zunächst gestärkt. Sie ist größer geworden, es wird wieder mehr Geld für Verteidigung ausgegeben und dennoch wirkt die NATO bei ihrem Jubiläumsgipfel in Washington, der heute beginnt, nicht wirklich ganz auf der Höhe. Und warum das so ist, das erläutert Helga Schmidt.
Eigentlich sollte von der Geburtstagsfeier ein Zeichen der Stärke ausgehen. 75 Jahre nach der Gründung ist die NATO in bester Verfassung, so stark und so fit wie selten zuvor. Das sollte die Botschaft sein. Aber jetzt könnte bei der Jubiläumsfeier in Washington ein anderer Eindruck aufkommen. Der Eindruck, dass da angeschlagene Spitzenpolitiker zusammenkommen. Präsident Biden als Gastgeber geschwächt, so sichtbar, dass die ganze Welt nur noch auf seine Fehler guckt. Frankreichs Präsident Macron abgestraft von den Wählern und ohne Mehrheit im eigenen Parlament. Und auch in Großbritannien Wechsel und Übergang. Das Jubiläum fällt in eine schwierige Zeit. Aber die NATO hat geliefert, gerade im Ukraine-Krieg. Das jedenfalls will Generalsekretär Jens Stoltenberg beim Jubiläumsgipfel in den Mittelpunkt stellen. Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist, haben die Alliierten Militärhilfe im Wert von 40 Milliarden Euro geleistet und das pro Jahr. Das betont Stoltenberg und er hofft, dass die Alliierten in Washington versprechen, genau die gleiche Hilfe weiterzuleisten.
I hope and I expect that the Allies will agree this because the Ukrainians need predictability. We need to prevent.
Die Ukraine muss sich darauf verlassen können. Wochenlang kamen ja keine Waffen mehr aus den USA. Das schuf große Probleme für die Ukraine auf dem Schlachtfeld. Für den Stopp der amerikanischen Waffenlieferungen Anfang des Jahres hatten die Republikaner in Washington gesorgt, Donald Trumps Partei. Und das gab einen Vorgeschmack, was passieren könnte, wenn Trump erneut die Wahl gewinnt. Die Europäer könnten auf sich allein gestellt sein. Auch darauf will man sich in Washington konkreter vorbereiten. Es wird um eine gerechtere Lastenverteilung gehen. Die Europäer müssen mehr für die eigene Sicherheit tun, da ist man sich relativ einig. Aber auch unter den Europäern gibt es große Unterschiede. Bundeskanzler Scholz spricht das seit einigen Monaten offen an, nicht zur Freude aller Angesprochenen. Er sagt, dass Länder wie Deutschland, aber auch Dänemark und die Niederlande viel Militärhilfe für die Ukraine leisten, während große Länder wie Frankreich, Spanien und Italien nur wenig tun.
Und deshalb sage ich hier an dieser Stelle, ist es mir ganz wichtig, dass wir eine breitere europäische Unterstützung hinbekommen. Es kann nicht alleine an Deutschland hängen. Um noch einmal Helmut Schmidt zu zitieren, wir sind nur eine Mittelmacht.
Immerhin eine Erfolgsmeldung werden die NATO-Spitzen in Washington verkünden können. Die Zahl der Länder, die mindestens 2% ihrer Wirtschaftskraft fürs Militär ausgeben, diese Zahl ist deutlich gestiegen. Rund 2/3 der Mitglieder schaffen das jetzt. Auch Deutschland gehört dazu. Die Zeitenwende bei den Rüstungsausgaben hat dafür gesorgt.
Der NATO-Gipfel, der heute in Washington D.C. beginnt, ist ein Jubiläumsgipfel. Vor 75 Jahren unterzeichneten die Gründungsstaaten in der amerikanischen Hauptstadt den Nordatlantikpakt. Bis heute hat dieser Pakt gehalten, weit länger als sein Gegenstück, der Warschauer Pakt im früheren Ostblock. Mit dem Überfall auf die Ukraine durch Russland schien das Bündnis einen neuen Sinn und eine neue Herausforderung gefunden zu haben. Die NATO als Schutz vor Russland, gerade in Osteuropa, in den baltischen Staaten, in Polen, aber auch in Skandinavien ist die Angst vor dem Nachbarn Russland spürbar. Jetzt also dieser NATO-Jubiläumsgipfel in Washington. Katrin Brandt ist unsere Korrespondentin dort. Und ich habe sie heute Morgen gefragt, worum wird es denn den Amerikanern vor allem gehen? Um die Zukunft des Bündnisses oder die Frage, wie Joe Biden, der amerikanische Präsident, sich da macht als Gastgeber, ob er souverän auftritt oder sich verstolpert?
Naja, die Amerikanerinnen und Amerikaner, die sich nicht so sehr für Außenpolitik oder vielleicht die NATO interessieren und vor allem aber die Journalistinnen und Journalisten mit dem Blick ins Innere der USA, werden sich natürlich auf Joe Bidens Auftritte stürzen. Joe Biden steht unfassbar unter Druck hier im Moment. Er sagt, dass er antreten will und antreten wird und dass er weiterhin der einzige Mann ist, der Donald Trump schlagen kann. Aber um ihn herum gibt es halt sehr viele, die zweifeln. In aktuellen Umfragen sagen 3 von 4 Amerikanerinnen und Amerikanern, dass er zu alt ist für den Job. Also wir erleben hier einen Mann, der wirklich um sein politisches Überleben kämpft, während sich um ihn herum, glaube ich, alles zusammenzieht und der Druck immer größer wird. Wer weiß, was passiert, wenn der NATO-Gipfel zu Ende ist und Joe Biden diese wichtige Aufgabe erstmal hinter sich gebracht hat.
Ist denn absehbar, berechenbar, was mit der NATO passiert, falls Donald Trump im November zum Präsidenten des größten und wichtigsten NATO-Staates, eben den Vereinigten Staaten, gewählt wird? Hört man da von Donald Trump selbst gerade was Aktuelles?
Also die letzte Äußerung von ihm, die ich in Erinnerung habe, war, dass er behauptet hat, er würde den Krieg in der Ukraine, wenn er denn gewählt wird, noch vor der Amtseinführung, also innerhalb von wenigen Wochen, beenden. Wie er das macht, sagt er nicht. Und es ist auch zu befürchten, dass eine solche Lösung von Donald Trump eingefädelt doch eher dem russischen Präsidenten Putin was nützen würde als den Menschen in der Ukraine. Aber so ganz genau weiß man es nicht. Er könnte sicherlich nicht von heute auf morgen aus der NATO austreten. Und es ist auch die Frage, ob er wirklich Interesse daran hat. Aber klar ist, Donald Trump fährt einen America First Kurs. Er ist der Meinung, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner ihre Söhne und Töchter nicht in Kriege schicken sollten, die weit außerhalb der USA liegen, möglicherweise auch in Ländern, von deren Namen sie noch nie wirklich gehört haben. Also er ist sehr, sehr nach innen gerichtet und hat mit Bündnissen, also mit der Idee von Bündnissen, die helfen, in der globalisierten Welt über die Runden zu kommen, gar nichts am Hut.
Dann richten wir mal den Blick noch mehr nach innen, in die Vereinigten Staaten. Die USA haben ja den weltweit größten Militäretat, sind technologisch führend und deswegen auch so wichtig für die NATO. Gibt es irgendwelche Zweifel in der Politik oder auch eben in der amerikanischen Öffentlichkeit, ob das in diesem Umfang so erforderlich und sinnvoll ist?
Also mein Eindruck ist, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner enorm stolz auf ihr Militär sind, sowohl was die Soldatinnen und Soldaten angeht, weil viele Familienangehörige im Militär haben. Sie sind aber auch stolz auf den Militärapparat an sich. Es ist ein Riesenarbeitgeber, gerade in Bundesstaaten, wo ansonsten nicht viel Infrastruktur ist, sind die Menschen darauf angewiesen, für das Militär zu arbeiten. Ganz wichtiger Faktor. Und außerdem sind die USA auch stolz drauf, dass die Europäer, die viele Waffen und Munition und Systeme und Ähnliches brauchen, bei den USA einkaufen gehen. Es wird am Rande der NATO ein Treffen geben zwischen Industrie- und Staats- und Regierungschefs. Also die Sicherheit von Lieferketten in diesem Zusammenhang wird da auch gestärkt. Also die Frage, ob das alles mit Milliarden bezahlt werden soll, die von Steuerzahlern aufgebracht werden, das ist in der Tat eine Frage, die diskutiert wird. Und die Frage, wie viel Geld in die Ukraine fließen soll, ist eine, die von einem möglichen Präsidenten Trump noch mal sehr viel schärfer gestellt würde.
Schauen wir mal auf diesen Gipfel selbst. Wie wird denn der heutige Tag verlaufen und wie geht es dann in den nächsten Tagen weiter?
Also heute wird erstmal gefeiert. Es wird am späten Nachmittag Ortszeit eine Feier geben in dem Saal, in dem im April 1949 der ursprüngliche NATO-Vertrag unterzeichnet worden ist. Wir wissen, dass Joe Biden dort sprechen wird und ich kann mir vorstellen, dass er sich bei der NATO dafür bedanken wird, dass nach dem 11. September 2001 die NATO den USA zur Seite gestanden hat. Das war ja der einzige Fall, wo tatsächlich dieser berühmte Bündnisfall eingetreten ist, dass ein Land gesagt hat, ich bin angegriffen worden, bitte helft mir. Dafür wird sich Joe Biden, da bin ich ziemlich sicher, bedanken. Und dann Mittwoch und Donnerstag geht es in Arbeitssitzungen. Donnerstag wird der Tag sein, wo es vor allem um die Ukraine gehen wird. Und die Sicherheit der Ukraine ist natürlich das Thema, was die NATO aktuell beschäftigt.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Mit Feierlichkeiten geht's also voran. Ein dreitägiges Gipfeltreffen des Verteidigungsbündnisses in Washington beginnt heute. Bei dem Spitzentreffen wollen die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedstaaten über den Ausbau der Abschreckung und Verteidigung beraten, sowie über eine weitere Unterstützung für die Ukraine. Gastgeber ist US-Präsident Joe Biden, der sich mitten in der heißen Phase des Wahlkampfs befindet. Nach einem verpatzten TV-Duell gegen seinen Kontrahenten Donald Trump und wegen seines hohen Alters stellen viele, auch in der eigenen Partei, Bidens Eignung mittlerweile aber in Frage. Insofern müssen wir uns fragen, wird Biden im Herbst überhaupt noch Präsident sein? Sein Kontrahent setzt ja nicht nur auf America First, sondern er hält auch Putin für einen großen Staatsmann. Mit Trump an der Spitze der USA könnte es dann mit der üppigen Militärhilfe in die Ukraine vorbei sein.
Dass Joe Biden US-Präsident war, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann, haben viele Europäer als Glücksfall empfunden. Biden reagierte sofort, hielt die NATO zusammen, telefonierte mit den wichtigsten Staats- und Regierungschefs, sagte der Ukraine umfangreiche Unterstützung zu. Seitdem warnt der US-Präsident immer wieder, ohne entschiedene Gegenwehr werde Russland nicht in der Ukraine Halt machen, Putin werde weitermachen und Europa, die USA, die ganze freie Welt in Gefahr bringen.
Russia won't stop at Ukraine. Putin will keep going, putting Europe, the United States and the entire free world at risk in my view.
Ganz anders Donald Trump, der in den meisten Umfragen vor der US-Präsidentschaftswahl im November vorn liegt. Trump behauptet nicht nur, den russischen Angriffskrieg innerhalb von 24 Stunden beenden zu können, er droht europäischen Verbündeten auch mit einem Ende der NATO-Beistandspflicht. Trumps Prinzip, ein Land, das zu wenig Geld für Verteidigung ausgibt, würde im Fall eines russischen Angriffs von den USA nicht mehr verteidigt.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want.
Stattdessen würde er Russland ermutigen, zu tun, was immer zum Teufel es wolle, so Trump in einer Wahlkampfrede. An die Europäer gewandt ergänzte er, ihr müsst eure Rechnungen bezahlen.
You gotta pay your bills.
Nach Ansicht von Mark Esper, 1,5 Jahre lang Verteidigungsminister unter Trump, würde dieser in einer zweiten Amtszeit mit vielen seiner Drohungen ernst machen. Falls er erneut ins Amt kommt, wird er die Ukraine-Hilfe der USA stoppen, so Esper bei CNN. Das würde zu einem Kollaps der gesamten westlichen Hilfe führen, meint er. Ziehe man aus einem Turm von Bauklötzen den mit Abstand größten Klotz heraus, stürze alles zusammen. Die Drohungen Donald Trumps hängen so wie eine dunkle Wolke über dem Gipfel von Washington.
Article 5 is the cornerstone of NATO.
Artikel 5 ist der Grundstein der NATO, sagt Elizabeth Brough von der Denkfabrik Atlantic Council in Washington. Würden die USA nicht mehr zum Prinzip stehen, dass ein Angriff auf ein NATO-Land einen Angriff auf alle bedeutet und man sich gemeinsam verteidigt, wäre der zentrale Wert des Bündnisses dahin, so Brough. Die NATO wäre schlicht nicht mehr die NATO, die wir kennen.
NATO would simply not be NATO as we know it.
Trump müsste dazu gar nicht den Austritt aus dem Bündnis erklären. Schon eine deutliche Verringerung der US-Leistungen würde die NATO ins Mark treffen. Was die Wolke über dem Gipfel von Washington noch dunkler macht, ist die ungeklärte Lage in Präsident Joe Bidens demokratischer Partei. Seit der für Biden desaströsen TV-Debatte ist unklar, ob der 81-jährige Kandidat seiner Partei bleiben kann.
Seit so vielen Jahren gibt es das Internationale Verteidigungsbündnis und das wird gefeiert. Ab heute findet 3 Tage ein Jubiläumsgipfel in Washington statt. Dort treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 32 NATO-Mitgliedstaaten, um über die aktuelle Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zu beraten. Für Deutschland nimmt Kanzler Scholz teil. Ein Thema auf dem Gipfel sollen weitere eventuelle Hilfen für die Ukraine sein. Aus deutscher Sicht gibt es allerdings auch Unsicherheiten. Scholz hat zugesichert, dauerhaft, also auch über 2024 hinaus, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungspolitik auszugeben. Aber wie soll das gehen? Angesichts der angespannten Haushaltslage. Darüber wird noch trefflich zu reden sein. Aber Mario Kubina wirft erst einmal einen Blick zurück in die Geschichte des Verteidigungsbündnisses, in die Zeit des Kalten Krieges.
Der NATO-Beitritt Deutschlands im Jahr 1955. Das war keine Selbstverständlichkeit. Daran erinnert Marie-Agnes Strack-Zimmermann vor ein paar Tagen bei ihrem voraussichtlich letzten Auftritt im Bundestag, bevor sie nach Brüssel wechselt.
Es wurde nämlich das Land Mitglied im Bündnis, vor dem man sich ursprünglich schützen wollte,
sagt die FDP-Abgeordnete in der Debatte zum NATO-Gipfel in Washington. Die Aufnahme ins westliche Bündnis 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, für Strack-Zimmermann eine erste Zeitenwende. Die zweite ist mit dem russischen Angriff auf die Ukraine verbunden. Und sie verlangt Deutschland einiges ab. Viele Milliarden für die Verteidigung. In diesem Jahr gibt Deutschland voraussichtlich 2% seiner Wirtschaftsleistung dafür aus. Und der Kanzler verspricht, dieses NATO-Ziel werde man auch in den nächsten Jahren erreichen.
Ja, das 2%-Ziel wird eingehalten werden.
Allerdings steigt der Verteidigungsetat nächstes Jahr wohl nicht so stark, wie sich das Minister Pistorius von der SPD gewünscht hat. Das geht aus der Grundsatzeinigung der Ampel zum neuen Haushalt hervor. Das fehlende Geld soll aus dem Schuldentopf für die Bundeswehr kommen und nach dem Auslaufen des 100-Milliarden-Programms aus dem regulären Haushalt. Ein Kabinettsbeschluss dazu steht noch aus. Deshalb hat Scholz keinen fertigen Haushaltsentwurf dabei, wenn er nach Washington fliegt. Ein Manko findet Johann Wadephul, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag.
Es muss feststehen, dass wir dauerhaft die 2% erfüllen. Das ist bisher nicht der Fall. Und das wäre schon ein notwendiges Gepäck, was der Bundeskanzler mitbringen sollte. Da gibt's große Fragezeichen.
Die sieht Wadephul auch bei einer anderen NATO-Verpflichtung, die Deutschland eingegangen ist. Die Bundeswehr will nach und nach eine Brigade in Litauen stationieren, zum Schutz der NATO-Ostgrenze, mit fast 5000 Soldatinnen und Soldaten. Aber
die Planungen sind unzureichend,
sagt Wadephul im ARD-Interview. Neue Kasernen, Wohnungen, Zulagen, vieles ist noch in der Schwebe. Aus Sicht von Markus Faber ist noch genügend Zeit, um die Fragen zu klären. Der FDP-Abgeordnete ist der Nachfolger von Strack-Zimmermann an der Spitze des Verteidigungsausschusses.
Ich war vor 2 Wochen in Litauen. Ich habe mit dem Vorauskommando dort gesprochen. Dort sind derzeit 20 Angehörige der Bundeswehr vor Ort und eben nicht 5000. Dementsprechend ist das etwas für die Zukunft. Aber klar, das muss man jetzt schon mal mitdenken.
Und nicht nur das, manchen geht das alles zu weit. Die Waffenlieferungen an Kiew und die Hilfe für NATO-Länder im Osten. AfD und BSW sehen darin eine Gefahr, weil der Krieg eskalieren könnte. Fachleute wie Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik warnen, die Gefahr geht vom Putin-Regime aus.
Wir haben nicht mehr unendlich lange Zeit. Wenn wir das ernst nehmen, was der Verteidigungsminister sagt, was aber auch andere viele in Europa sagen, dass wir vielleicht noch 5 Jahre haben, um uns auf einen nächsten russischen Krieg vorzubereiten, dann hat das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes eine Deadline, bis wann wir fertig sein müssen.
Dass Deutschland in diesem Jahr das 2%-Ziel wohl schafft, für Mölling kann das nur ein Anfang sein.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.